This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. August 1944, Auschwitz. Ich schaukle mit dem fahrenden Zug hin und her. Wohin bringt er uns? Die Räder zischen auf den Schienen. Das laute Klappern und Schlagen der Wagenräder nimmt hier kein Ende. Schwach hebe ich den Kopf und blicke in die verängstigten Gesichter meiner Schwestern. Eine von ihnen kauert direkt neben mir, die Knie bis hoch an die Brust gezogen. Sie nimmt keinerlei Notiz von mir, hängt ihren eigenen, trüben Gedanken nach. Wie lange müssen wir noch fahren? Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Mein Magen tobt vor Hunger. Seit Tagen schon habe ich nichts gegessen. Der beißende Geruch des Latrineeimers dringt mir scharf in die Nase. Er ist so weit weg, dass ich nicht einmal die Möglichkeit hätte, ihn zu erreichen. Ich kann unmöglich über all die gestapelten Leiber hier klettern. Meine Mutter hat tiefe Schatten unter den Augen, als sie mich ansieht. Der Hunger hat ihr die Wangen ausgehöhlt. Wird der Zug langsamer? Ein paar wenige haben die Kraft, den Kopf zu heben. Tatsächlich. Der Zug hält an. Er stoppt. Die Waggontür öffnet sich stöhnend. Licht fällt herein, blendet mich. Ich hebe die Hand vor die Augen, um sie zu schützen. Raus, raus, schnell, schnell! Gebrüllte Befehle. Hundegebell. Mit steifen Gliedern richte ich mich auf. Wie schwer kann es sein, einen Fuß vor den anderen zu setzen? Ich folge meinen Schwestern über die Rampe. »Männer darüber, Frauen da lang!« brüllt ein Mann in Uniform. Sein Gesicht ist flach wie eine Schaufel, der Mund nur noch ein wütender Schlitz. Ehe ich reagieren kann, werden meine Mutter und meine Schwestern wie Treibholz mit der Menge mitgespült. Eine Hand packt mich und reißt mich auf die andere Seite. »Wo sind sie? Ich kann sie nicht mehr sehen.« Ein Mann in Uniform mustert mich mit argwöhnischem Blick, gibt einen Fingerzeig und ich gehe zu einer Gruppe Männer. Wir alle stehen da, verwirrt, benommen, entsetzt. Was ist hier gerade passiert? Immer mehr und mehr strömen wir Ameisen aus den Viehwaggons. Männer in gestreiften Anzügen winken uns heran. Ihre Wangen sind hohl, die Augen erinnern mich an Golfbälle. Sind das Gefangene? Deutsche, Polen? Juden wie wir? Ich zwinge meine verkrampften Glieder zum Rennen. Während ich mit brennender Lunge versuche, Schritt zu halten, blicke ich mich um. Zäune. Ein großes Tor. Ich erkenne es sofort. Starkstrom. Warum zum Teufel ist der Zaun unter Strom gesetzt? Eine Berührung würde den sicheren Tod bedeuten. Ein undurchdringliches Gefängnis. Von Wachtürmen aus werden wir beobachtet. Die Mündung eines Maschinengewehrs zeigt auf uns herunter. Je weiter ich mich vom Gleis entferne, desto schwerer wird mir mein Herz. Meine Mutter, meine Schwestern, alle sind weg. Ich bin hier ganz allein unter Fremden. Kein einzig bekanntes Gesicht taucht auf. Als mein Blick in den Himmel geht, sehe ich dunkle Rauchwolken aus Schornsteinen steigen. Der Gestank raubt mir fast den Atem. Menschen, sie verbrennen hier Menschen, dringt die geflüsterte Nachricht an mich heran. Mit einem Mal zerspringt meine Hoffnung in tausend Teile. Wie lange wird es dauern? Wie lange werde ich hier wohl am Leben bleiben? In der heutigen Folge spreche ich mit Leon Weintraub. Leon wurde am 1. Januar 1926 in Lodz, das ist die viertgrößte Stadt in Polen und etwa 130 Kilometer südwestlich von Warschau gelegen, geboren. Leon ist das fünfte Kind einer jüdischen Familie in Lodz. Sein Vater stirbt 1927, sodass die Mutter ihn und seine vier älteren Schwestern in Armut und unter sehr schwierigen Verhältnissen allein aufziehen muss. Mit 13 Jahren erlebt Leon im Zuge des deutschen Überfalls auf Polen den Einmarsch der Wehrmacht. Das Scheppern der Stiefel hat er jetzt all die Jahre später noch in den Ohren. 1940 wird er zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in das Ghetto Litzmannstadt umgesiedelt. Um zu überleben, arbeitet er in einer Fabrik, unter anderem einer Klempnerei und einer elektrischen Werkstatt, die für das Deutsche Reich produziert. Nach der Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad im Februar 1943 beginnen im Ghetto Litzmannstadt die Liquidierungen und die Deportationen. Die Familie Weintraub versteckt sich zunächst, wird jedoch entdeckt und im August 1944 ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Leon wird hier von seiner Familie getrennt. Er ist für den Tod durch Vergasung vorgesehen, dem er nur durch ein Wunder entkommt. Leon gelangt in das Konzentrationslager Großrosen, wo er elektrische Arbeiten ausführt. Im Februar 1945 folgt die Verlegung in das Konzentrationslager Flossenbürg und im März ins Konzentrationslager Natzweiler Struthof bei Offenburg. Als die französische Armee näher rückt, treiben die SS-Mannschaften die Häftlinge weiter ins Landesinnere. Auf der Fahrt Richtung Bodensee gelingt Leon Weintraub zusammen mit anderen Häftlingen die Flucht, nachdem der Zug bei Hintschingen von einem Jagdbomber beschossen worden war. Nach einem nächtlichen Fußmarsch kommen sie am 23. April 1945 in Donaueschingen an, das zwei Tage zuvor von den Franzosen besetzt worden war. Leon wiegt zu diesem Zeitpunkt noch 35 Kilo und leidet an Typhus. Von seiner Familie überlebten wie durch ein Wunder drei seiner älteren Schwestern das KZ Bergen-Belsen. Nach Kriegsende beginnt Leon 1946 ein Medizinstudium in Göttingen, wo er auch seine deutsche Frau Katja Hof heiratet. Das Paar bekommt 1948 einen Sohn. Leon arbeitet ab 1950 in einer Frauenklinik in Warschau. 1966 erfolgt die Promotion. Seine Anstellung als Oberarzt an der Frauenklinik in Ottwock verliert er im März 1969 als Folge des zunehmenden Antisemitismus in Polen. Im selben Jahr noch emigriert er mit seiner Familie nach Schweden. Seine Frau Katja Weintraub stirbt 1970 in Stockholm. 1976 heiratet er zum zweiten Mal. Sein Beruf als Gynäkologe übt Leon bis 1992 in Schweden aus. Als Zeitzeuge des Holocaust hält Leon Weintraub viele Vorträge, unter anderem in Deutschland und in Polen. Ich habe mich mit Leon Weintraub in einem Hotel in München getroffen, wo er bei einer Dokumentation mitgewirkt hat. Anschließend hat er sich noch die Zeit genommen, auch mir noch einmal die Geschichte zu erzählen. So eine Möglichkeit kann man gar nicht genug wertschätzen. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Leons Geschichte aus erster Hand erfahren könnt. Genau, ich hatte gelesen gehabt, dass Sie am 1. Januar 1926 geboren sind, als fünftes Kind einer Familie. Können Sie ein paar Kindheitserinnerungen mit mir teilen?
Dieses Datum ist nicht hundertprozentig sichergestellt. Damals gab es fast 100% Hausgeburten. Mhm. Und es kam vor, sehr häufig, dass, wenn das Kind geboren war, am 28., 29. Dezember, hat man gebeten, die Hebamme, bitte sei lieb, schreib 1. Januar. Und der Grund war, war es ein Junge, würde, wenn er soweit ist, ins Militär geholt zu werden, wird er ein Jahr auf dem Papier älter sein, mhm, anders Jahrgang, also biologisch stärker, und für ein Mädchen ein Jahr jünger ist ja eine Beziehung. Mhm. Aber ich gelte, somit bin ich jetzt in zwei Monaten, eine Woche, bete ich, 97. Mhm. Aus der frühesten Kindheit habe ich nur wenige Erinnerungen, und die sind im Buch verzeichnet. Mhm. Ich nenne das die frühen Bilder. Aber dann Schulgang, denn meinem Vater, der ist gestorben im Juli 1927, und von ihm habe ich keine bewusste Wahrnehmung. Meine Augen im Hintergrund hatten gesehen, aber das Gehirn hat sich verankert. Ich habe kein Bild von meinem Vater gesehen. Meine Mutter hat nur verkauft alles, was sie veräußern konnte, hat eine kleine Wäscherei aufgemacht im Zentrum der Stadt Lodz, meine Geburtsstadt. Das klingt vielleicht groß Unternehmen, aber mit zwei Räumen, Eingang von der Straße, eine Theke zum Empfang der schmutzigen Wäsche, Regale an der Wand für die fertige Wäsche, zwei Verschallungen, hinter denen die Glieder zum Schaufenster, ein Tisch und hinter der anderen Verschallung zwei Tische standen, Arbeitstische, die nachts zu Betten für meine Schwestern wurden. Denn ich hatte vier Schwestern, älter als ich, 6, 5, 4 und 2 Jahre älter als ich. Somit hatte ich 5 Mütter.
Wollte ich gerade sagen, ob es angenehm war mit so vielen
das
Schwestern?
Das war manchmal oft sehr gut, 5 Personen zu haben, die einen umhuldeten und so weiter. Aber 5 Kontrollanten war nicht immer angenehm. So, meine Mutter hat ihr Leben uns geopfert, buchstäblich, denn sie hatte kein Privatleben. In der zweiten Raum war links ein Küchenschrank, dahinter 2 Betten für Mutter und mich. Rechts beim Ausgang zum Hof ein eingemauerter Kessel mit Feuerstelle zu kochen, der weißen Wäsche sozusagen, an der Decke angebracht, solche Leisten, um die Wäsche zu trocknen, eine große Balle mit einem Handmangel und ein Reibbrett, Waschbrett. Das war die Behausung und Geschäft, also Arbeitsplatz und Behausung für Mutter mit 5 Kindern. Da brauche ich nicht mehr zu erklären, dass es ziemlich knapp war,
ja.
Um nicht direkt Armut zu sagen. Kein Platz, Aufgaben zu machen. Ich habe manchmal in der Schule vom leeren Blatt Hausaufgaben gelesen und vor allem kein Privatleben, sowohl für meine Mutter, auch für meine 6, 5, 4 und 4 Jahre älteren Schwester. Keine Frage, jemanden aus der Schule nach Hause einzuladen. Es gab kein Zuhause, praktisch gesagt. Und das war meine frühe Kindheit. Und dann Schule, gerne zur Schule gegangen, war gute Schule, für mich war die Schule eine Oase, ein Raum, hell, Jungs, waren nur Jungs und Mädchen getrennte Schulen. Und habe gerne gelernt und war guter Lehrer, Schüler, sodass ich nach 6 Jahren Grundschule, aufgrund der guten Noten, habe ich einen Freiplatz bekommen im Gymnasium, Piłsudski. Und sollte am 1. September 1939 mein Gymnasiumbildung auch anfangen. Denn für mich war es wichtig, mich weiterzubilden. Ich war sehr belesen, schon vor 15 Lebensjahren Bücher ausgeliehen, Bibliothek gelesen und war ein fanatischer Kinobesucher, Filme. Für mich war das wie ein Schlüsselloch, in eine andere Welt zu schauen. Andere Menschen, anders gekleidet, sprachen anders, wohnten anders, alles war anders als meine jüdische Umgebung im armen Viertel von der Stadt Lodz. Aber am 1. September ist was anderes eingetroffen, wie bekannt. Und nach kurzer Zeit wurde die Stadt aufgegeben, nach dem 8. September. Und der Einmarsch der deutschen Truppen, diese Kolumnen von gesundheitstrotzenden, hochgewachsenen jungen Soldaten und vor allem das Geräusch der nagelbesohlten Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster, das Geschmettere, geht heute noch in kalter Schauer in meinem Rücken. Und vor allem diese Macht, diese ausstrahlten, dem kann nichts widerstehen, die zerschmettern alles, was ihnen in den Weg kommt. Dann kamen gleich Aufrufe, Beschränkungen, vor allem für uns jüdische Bevölkerung der Stadt Lodz, die wir ein Drittel der Bevölkerung ausgemacht haben. Von den 600 waren wir über 200 jüdische Bevölkerung. Nur eine kurze Episode. Eines Tages gehe ich raus auf die Straße und da sehe ich gegenüber bei der Apotheke eine Gruppe deutscher Soldaten, Wehrmachtssoldaten, von Rang oder welche Gruppe, das war keine Ahnung. Die bringten eine Gruppe, Juden, alte Juden, als ich näher kam, zu meinem Schrecken, war eine dabei, der mit dem Bajonett den Brat des alten Juden abzuschneiden, aber mit Haut auch. Hat furchtbar geblutet. Da kam der Schock für mich. So behandeln siegerreiche Soldaten arme zivile Schlucker. Das war der Schock. Dann in Kürze wurden Plakate bekannt gemacht, dass ein Ghetto gegründet wird. Und da sind wir im Dezember umgezogen. Ich spreche vielleicht nur ein bisschen kürzer, denn alles gibt es ja im Buch genau beschrieben. Und heute habe ich schon einmal das Ganze geredet, ein bisschen angestreckt. Und ich weiß nicht, inwieweit was Sie von mir hören wollen eigentlich.
Ja, es ist schon mal unglaublich, wenn Sie sagen, diese jungen Soldaten haben dem älteren Herrn den Bart abgeschnitten.
Mit der Haut und so.
Da sieht man ja schon mal diese Respektlosigkeit, kein Respekt vor älteren Menschen.
Ja, ich habe zwar in meiner frühen Jugend auch Bücher wie Plevier, im Westen nichts Neues,
oder den
Film, ja, den Film mit Erik von Stroheim, die große Illusion, die graue Illusion mit Erik von Stroheim, wie die sehr elegant begrüßen, die gefangen genommen französischen Offiziere.
Ja.
Und da sehe ich das bei meiner Vorstellung, romantische Vorstellung vom Krieg. Und da sehe ich, das ist die Wirklichkeit, so behandeln siegreiche Soldaten, arme Schlucker. Und das war sehr furchtbar. Dann im Ghetto, wurde im Ghetto eingerichtet, kam ein Kaufmann aus
Bremen. Wie hatten Sie davon erfahren, dass Sie umgesiedelt, so wie es die Nazis damals genannt haben, werden mussten?
Ja, das Wohngebiet der Juden nannten sie dann das im Ghetto. Aber später wurde das offiziell genannt Ghetto Lismanstadt. Also das Ghetto in Lismanstadt, es wird wie Warschauer Ghetto, wird auf Lodge Ghetto, aber das ist falsch, in Lodge gab es nie ein Ghetto. Es gab ein Ghetto in der Stadt, umbenannte Stadt Lismanstadt, nach einem General aus dem Ersten Weltkrieg, hat Hitler befohlen, die Stadt Lismanstadt zu nennen. Und in dieser Stadt wurde Ghetto eingerichtet. So angefangen Ende 39, aber hermetisch abgeschlossen Ende März, Anfang April 1940. Und wirklich hermetisch, wir hatten keinen Kontakt mit der Außenwelt. Wussten nicht, was draußen geschieht. Und als wir uns beklagt haben, hungern und schwer arbeiteten, hat meine Mutter gesagt, Kinder, klagt nicht. Wir haben es schwer, der Freiheit beraubt. Wir sind gefangen hinter Stacheldraht, wir arbeiten schwer und haben kaum was zu essen, hungern. Aber denkt daran, dass außerhalb des Stacheldrahtes ist ein Weltkrieg. Da stehen Armeen gegenübereinander und töten sich gegenseitig. Und wir sind davon verschont, vom direkten Töten. Na, schwere Arbeit habe ich ein paar verschiedene Arbeiten ausgeführt im Ghetto. Und dann,
welche Art von Arbeiten mussten Sie dort verrichten?
Wir haben solche genannte Ressorte eingerichtet. Hans Bieber war der Kaufmann aus Bremen, der Leiter der Ghettoverwaltung war. Und da wurde ein Judenrat ernannt, mit einem Ältesten der Juden, Mordechai Runkowski. Und die waren verantwortlich gemacht worden für alles, was im Ghetto geschieht. Man sah kaum einen Deutschen irgendwann im Ghetto. Oder Soldaten kam nicht vor. Nur bei gewissen Gelegenheiten. So die ganze innere Verwaltung, Leitung. Und die Idee des Ältesten der Juden war, wir haben eine Chance, dass wir am Leben gelassen werden von den Nationalsozialisten, wenn wir gebraucht werden, wenn wir nützlich sind. So, solange wir arbeiten für die, wir unseren eigenen Tod produzieren, wir arbeiten für die Wehrmacht, die uns töten will, die Nazis, solange haben wir eine Chance zu überleben. Wenn wir nicht mehr arbeiten können, dann werden wir beseitigt. Und das hat ja gestimmt, hat sich gewahrleistet. Denn vom Ghetto in Wismarstadt sind die meisten überlebt. Zwar nur etwa, man sagt schon etwa 10.000, aber immerhin bei anderen Ghettos sind noch wenige am Leben geblieben.
Wie waren die Wohnverhältnisse dort für Sie als Familie?
Ja, wir haben ein Zimmer zugeteilt bekommen. Wir waren 8 Personen, Mutter mit 6 Kindern und meine Tante mit ihrem Mann, Prof. Konin, Eva und Henrik Widawski, Michael Widawski, wohnten in einem Zimmer. Das Zimmer war aufgebaut von Treppenhaus rein, rechts Küchenteil, Küchenschrank, rechts Wohnzimmer, Tisch in der Mitte, ein Schrank, das war alles. Wo wir 8 geschlafen haben, habe ich kein Bild. Denn ich denke, Erinnerung für mich sind Bilder. Ich sehe ein Bild, kann ich das beschreiben. Und darum sind manche viele Details, die man sich nicht ausdenken kann, weil ich das Bild von mir sehe. Sehe ich mich jetzt in einem Laden, wo ich mit vielleicht 3 Jahren mich verirrt habe und wusste nicht nach Hause zu kommen. Und da kam meine Mutter, hat mich abgeholt, weil ich wusste, die Straße, wo ich wohne, meinen Namen, den kannte ich.
Hatten Sie damals innerhalb Ihrer Familie Deutsch gesprochen oder Polnisch miteinander?
Nein, Jiddisch.
Jiddisch.
Mit Mutter in der frühen Kindheit. Als ich Schule, dann ging ich, da kam Polnisch in Bilde und Deutsch erst nach dem Kriege.
Mhm. Unterscheidet sich Jiddisch innerhalb der Länder oder ist es auch ähnlich?
Dass es gibt verschiedene. Es gibt das wie Hochdeutsch, Hannoverisch, Hochdeutsch. Mhm. Und dann abgesehen von Dialekten, aber auch ohne Dialekte, gibt es das Litvakidisch von Vilnius und Litauen. Es gibt Galizien von Galizienjiddisch. Warschauidisch war anders als das. Nur gewisse Ausdrücke und Tonfall war anders. Aber die erwachsenen Juden und Gebildeten konnten unterscheiden, aha, das ist in Lodzie, er kommt aus Lodzie, aus seiner Sprache zu urteilen.
1943 ging es ja dann mit den Deportationen los aus Ihrem
Ghetto. Das war das große Ereignis, die große Sperre. Das heißt Sperre, dass man eine Sperre eingerichtet hat, dass man nicht das Haus verlassen sollte, abgesperrt. Ein Häuserbereich, Haus im Viereck. Und da gingen sie von Wohnung zu Wohnung und haben alle Ältere, Arbeitsunfähige, alle Kranke und alle Kinder, Arbeitsunfähige, sogar Säuglinge aus den Armen der Mütter grausam rücksichtslos gerissen, weil sie nicht überlegt haben und festgestellt, dass es Menschen im Ghetto gibt, die nicht nützlich sind, die nicht im Arbeitsprozess eingesetzt sind. Und das kann doch nicht sein, dass man Leute ernährt, die nicht arbeiten, die nicht nützlich sind. Weg damit diesen Schmarotzern. Und haben das Ghetto innerhalb einigen Tagen um 15.000 bis 20.000 Menschen weniger geblieben. Große Trauer hinterher. So, das war die große Sperre. Inzwischen wurden immer Leute verschwunden. Aus den Krankenhäusern haben sie nach Kulmhof gebracht zum Tod. Vor allem viele von den Gruppen aus Deutschland, Luxemburg, Österreich, deutschsprachige, die haben diese neuen Bedingungen gar nicht machen können. Die wurden auch schon getötet. Und dann kam eben das Jahr 1944. Dann habe ich gearbeitet als der Galvanisierung, war ich als Klempner, furchtbare Arbeit, die scharfe Bleche zu felsen und solche Kisten zu bauen für den Munitionstransport, ohne Handschuhe, tiefe Wunden in den Flächen, die auch geeitert haben. Zum Glück wurde diese Abteilung dann umplaziert. Andere Ressorten haben sie das nicht betrieben. Da war ich verbaut in der elektrischen Abteilung. Das war schon ein bisschen besser. Motoren wickeln, Schaltungen üben. Außer einem Arbeitsmoment, das heißt Leitungen von einem Raum in den anderen zu führen, das heißt sich durch eine Öffnung machen in den dicken Wänden. Von Bohrmaschinen gab es keine Rede. Es gab eine Eisenrohr, verzahnt an einem Ende, ein Platt am anderen, mit einem Hammer Millimeter für Millimeter sich durchschlagen, hat man Blut geschwitzt. Ja.
Welche Arbeiten mussten Ihre Schwestern und Ihre Mutter verrichten?
Alle haben gearbeitet. Es gab keine, die nicht arbeiten. Das ist Herr Gris aus Toronto, das ist mit der Produktionsseite des Films.
Mhm. Wie haben Sie von den Deportationen erfahren? Ist man Stück für Stück aussortiert worden, in Anführungszeichen, oder war das auf einmal leer, das Ghetto?
Wir lebten in gewissen Ausnahmen, die bei Bewusstsein waren, vollem Bewusstsein, wussten, was geschieht, und auch das auch noch entweder in der Verwaltung gearbeitet und offiziell Tagebücher geschrieben haben oder Selbsterinnerungen niedergelegt haben. Ich kann es kaum fassen, dass sie imstande waren, denn das Einzige, was einen ausgefüllt hat, Gedanken, ist, wie kriege ich etwas zu essen? Denn wie man ausgerechnet hat, gab es täglich 1000 bis 1200 Kalorien, 12 Stunden Arbeitstag, manchmal schwere Arbeit. Und zum Pech war keine in unserer näheren Umgebung, in der Familie, angestellt in einer Verteilungsstelle, in irgendeinem Gebiet mit Essen verbunden, wie Bäckerei oder Küche und so weiter. Die, die dort arbeiteten, hatten eine Möglichkeit, etwas extra zu bekommen. Das war uns nicht möglich. Wir lebten wirklich davon, was offiziell zugänglich war. Und das war nicht viel. Also Hunger, Hunger, Hunger. Einschlafen, nicht einschlafen können, weil es schmerzhaft. Ein Aufwachen, Hungergefühl. Ich pflege bei meinen Gesprächen mit Jugendlichen beizufügen, zu erwähnen, dass sie vielleicht so beschäftigt sind zur Mittagszeit, dass sie Mittag übersprungen haben und glauben, am Abend furchtbar Hunger zu haben. Dann sage ich ihnen, das ist kein Hunger, das ist vielleicht ein gesteigerter Appetit, aber Hunger ist das, was ich erlebt habe vom September 1939 bis April 1945. 5 Jahre, 7 Monate und 3 Wochen. Seine einzige Ausnahme. Als mich dann hinein in mein Arbeitslager, ich war Elektriker und sollte Leitungen installieren für die Stromzufuhr, für die künftigen Waffenfabriken, ein Riesengebirge. Da wurden gesprengt, große Räume gesprengt für die künftigen. Ich sollte Strom zu versichern. Und da hat mich der Arbeitsleiter mal, hat für mich unterschrieben bei der Lagerleitung in Dörnau, also Außenlager von Großrosen, dass er mich Verantwortung übernimmt. Und er muss mich mitnehmen als der Fachmann, Material zu holen aus der Stadt. Hat mich nach in die Stadt gebracht, wahrscheinlich Waldenburg. Ich sehe mich in eine Küche gesetzt, eine Terrine mit Suppe und so ein Hauch Stoßbrot, um das zu essen. Er verschwand im Schlafzimmer mit einer jungen Frau. Das war der Vorwand, um sie zu besuchen, dass er mich mitgenommen hat, Material zu holen. Das war das einzige Mal in diesen Jahren, wo ich mich das gegessen habe.
Von dem Ghetto sind Sie auch nach Auschwitz deportiert?
Ja, wir sind dann gefasst worden bei der Liquidierung vom Ghetto, auch unter so raffiniert und niederträchtig Plakate. In Sorge um unser Wohl, weil die Front näher kommt, um uns davor zu beschützen, dass wir in die Frontlinie kommen und Schaden erleiden, wird das Ghetto aufgelöst und ins Tiefe des Bereiches in Sicherheit gebracht.
Das ist unvorstellbar.
Und die Wahrheit war, die Wirklichkeit, als wir in den Zug kamen an, zu dieser Ersammlung von künftigen Häftlingen, genannter Umschlagplatz,
dummer Film, ne?
Ein Viehwagen, also Güterzug mit Waggons, die für Viehtransport gedacht waren, nicht für Menschen. In einer linken hinteren Ecke ein Kübel und eine Decke für die Notdurft wurden reingefasst, sodass wir nur nebeneinander stehen konnten. Und der Gestank dann, der sich dann entwickelt hat. Es wurde Nacht, Tag, wieder Nacht und dann am nächsten Tag inzwischen stundenlang Seitengleisen, um andere Transporter durchzulassen, kamen wir an eine Stelle, die Tür wurde aufgerissen und da sahen wir solche merkwürdigen Gestalten in Schlafanzügen, so grau-weiß gestreiften Anzügen. Und wir hörten nur raus, 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 schnell, schnell, schnell. Ich hatte meinen Rucksack krampfhaft in den Arm. Da sehe ich noch das Gesicht dieses, nannte man Kapos, Funktionäre auch heftig. Die reißen den Rucksack und ich rufe, aber meine Briefmarke sammeln. Und der guckt mich an, hier braucht man keine Briefmarke, hier kommt man zum Leben. Und ich war immer noch leichtgläubig. Ich dachte mir, was redet er für uns? Und wir sollten doch hier zur Arbeit kommen, weiter für die Wehrmacht arbeiten. Und das Wohl des Toten Reiches. Und so sagte er, wir kommen zum Leben. Und dann hörten wir Frauen rechts, Männer links. Und schnell nach vorne, schnell, schnell, nur im Trab. War man noch zugewinkt, wir sehen uns drin. Und irgendwo wird ihn doch sein. Das war das letzte Mal, wo ich Mama gesehen habe. Und im Trab nach vorne sich auf einmal stolpen, Stacheldraht, aber darüber hinaus weiße Isolatoren und Leitungen. Als Elektriker war es für mich sofort klar, stromführende Leitungen. Und da kam der Schock, wo bin ich geraten, wo der Zaun mit stromführenden Leitungen ausgestattet ist. Nach vorne gekommen, war dieser berühmte Daumen, links Leben, rechts tot, aber arbeitsfähig und unfähig.
Können Sie sich noch an das Gesicht des Mannes erinnern, der diese Entscheidung getroffen hat?
Nein, sehen nur schwarze Uniform. Meine Schwestern, 3 von 4 haben überlebt, haben mir erzählt, als sie nach vorne kamen, hat sich eine dieser Personen, ich will den Namen nicht aussprechen, aber nicht den Titel dieses mit M angefangen, runtergebrüllt, etwas Mama gesagt. Und Mama war zusammen mit ihrer Schwester, 10 Jahre älter, die war wirklich, hat alles ausgesehen. Meine Mutter sah noch ganz frisch aus, in ihren 50 Jahren. Und hat das Mama gefragt, Mama hat Deutsch geantwortet. Und dann hat er mit dem Daumen nach rechts meine Tante gewiesen, hat meine Mama in die Hand gehalten und gezogen. Es wäre möglich, mit 3 Töchtern das zu überleben. Aber leider, das ist reine Spekulation. Wir sind beide am gleichen Tag umgebracht worden in der Gaskammer. Und als ich bei gewissen Vorträgen Kinder gefragt habe, warum wir eine Gedenkstätte bauen, im Geburtsort meiner Mutter, ein Städtchen zwischen Posen und Lodz, da sage ich Ihnen, wir haben keine Gräber unserer alle Nächsten, die umgebracht wurden, uns hingebracht. Fingen sie an zu lachen. Wieso? Mein Schiff hat er doch ein Grab. Und ein Grabstein, sage ich, ja. Und dann denkt ich, als meine Mutter in Auschwitz-Birkenau in die Gaskammer gebracht wurde, dort durch Gas getötet wurde und dann verbrannt, Krematorium, habe ich ein Grab, einen Grabstein. Da wurde es still, wir haben das eingesehen und verstanden, warum wir die Gedenkstätte bauen, als hingehen zu können und unsere ermordeten Verwandten und Freunde zu würdigen.
Wie ist es denn Ihnen gegangen? Weil Sie hatten ja eben nur die Schwestern und keinen Bruder, mit dem Sie hätten ins Lager gehen können. Sie waren ja dann völlig mutterseelen.
Das war eben allein. Der große Nachteil für mich, dass ich in diesem Transport auch später kein einziges mir bekanntes, von früher bekanntes Gesicht gesehen habe. Es war mir allein überlassen. Und das war sehr, deprimiert, von der Familie getrennt. Dazu kam in Auschwitz-Birkenau, dass es Auschwitz-Birkenau war, habe ich nach dem Krieg erfahren. Ich hatte keine Ahnung davon. Haben uns nie gesagt, wohin wir gebracht werden. Und das Schlimmste war, dass ich in diesem psychischen Zustand nie mir Gedanken gemacht habe, was ist mit Mama und meiner Schwester geschehen. Ich bin ja gekommen ins Auschwitz, nach einer Prozedur der Entmenschlichung, der Entpersönlichung, der Entwürdigung, Kleider aus, Dusche, Haare abschneiden mit Haut manchmal, desinfizieren und dann ein Hemd, eine Jacke, eine Hose zugeworfen, das war, und Holzschuhe waren nur ein Haufen, das war alles. Aber dieser Gestank von verbranntem Fleisch, weil dieser Teil von Auschwitz-Birkenau war, rechts habe ich Frauen gesehen und links Gebäude mit hohen Schornsteinen, aus denen Tag und Nacht schwarze, schwere, nach verbranntem Fleisch übel stinkende Rauch gekommen ist. So dass ich dank, wenn die Schule fragen, wieso kam das, dass ich so gehandelt habe, schaute ich Filme an, denn durch Kennenlernen eine andere Art zu sein, das bereichert das Gehirn, schafft Möglichkeiten, Schlüsse zu ziehen, Schlussfolgerungen, Assoziationen zu bilden. Denn eines Tages habe ich gesehen, zwischen, ich war Block, nannte man das, ich war 10 Jugendblock, 16, 18, eine Gruppe nackter Männer. Nach gewissen Zögen habe ich gewagt zu fragen, was macht ihr hier nackt? Ja, wir sind registriert worden, zeigten die Nummer und warten auf Kleidung, um raus zur Arbeit, gebracht zu werden. Und das Wort raus wurde ein Signal. Ich bin links, rechts, keine SS, keine Funktionäre mit diesem Kapo. Im Schatten des Gebäudes meine drei Sachen abgeworfen und mich tief reingedrängt in diese Gruppe Menschen. Vielleicht waren es 200, 300 Menschen. Wieder mein guter Stern. Die haben mich nachkontrolliert, die wurden zur Kleiderkammer gebracht, Kleidung bekommen und raus aus Auschwitz. Und die haben mich nachgeschaut. Sonst hätte ich beibehalten, dass ich nicht registriert bin. Ich habe keine Nummer. Und also illegal Auschwitz entkommen.
Wann war das ungefähr, zu welchem Zeitpunkt? Wie lange waren Sie schon im Lager?
Das war etwa 6-8 Wochen. Das war schon Anfang Oktober wahrscheinlich. Wir sind Mitte August gefangen worden und nach Auschwitz gebracht. Also das war etwa nach 6-8 Wochen.
Wie schafft man es denn, diese 6-8 Wochen in diesem dunklen Lager, dass man die Hoffnung nicht verliert, dass man...
Ich war völlig deprimiert. Also es war kein Sein, es war kein Dasein. Das war mein wirklich wie ein Zombie. Ich habe es genau beschrieben, die Zeit in Auschwitz habe ich doch bewahrt. Viele Einzelheiten habe ich das beschrieben. Da. Und dann kam ich nach Großrosen, war Elektriker und konnte diese Arbeit ausführen. Das war ein Vorteil, denn ich wurde dann, war nicht im Bereich der SS, die und Schläge bekommen von den Kapos. Ich war oben auf dem Mast und da die Saturen montiert, die Leitungen. Da war ich nicht im Bereich der Schläge sozusagen. Und der andere Vorteil war, dass ich abgeholt wurde morgens allein vom Arbeitsleiter. Ein Motorrad mit Beiwagen der SS-Mann, die Wache für mich. Und ich hinter dem Arbeitsleiter, um den Arbeitsplatz vorzubereiten. Auszumessen, wo die Stolpen gesetzt werden, die Leitungen hinlegen, die Saturn. Dann kam das Arbeitskommando, haben die Löcher gegraben und die Stolpen festgesetzt, dass ich hochklettern konnte und arbeiten darauf. Denn da konnte ich wagen, meine Decke bei den Dinge in so einem Dreikern zu legen, über die Brust, hinter den Rücken mit Draht zusammenzuführen, ist ein Schutz. Wir hatten wieder nur eine dünne Jacke, ein Hemd, das war alles, es war Winter geworden. November, Dezember, Januar. Erst am 25. Februar ist angezeichnet in den Papieren, die ich habe vom Roten Kreuz in Bad Arolsen, dass ich am 25. Februar 1945 nach Flossenbürg von Großrosen eingeliefert wurde und unter dem Namen Zahl 82.707 registriert wurde. Und eine Zeile drunter ist, am 22. März nach Offenburg, dem Außenkommando von Konzentrationslager Struthof, Natzweide Struthof, transportiert wurde. Und da kamen wir nach Offenburg an, da waren zwei gemauerte Gebäude. Drei Stockwerke. Die sind noch da, die Gebäude. Und da waren Wohnungen, wir waren untergebracht. Alle wurden eingesetzt, Minen zu finden auf den Gleisen und zu reparieren, geschädigte. Also Eisenbahnarbeiten. Und ich wurde eingesetzt, die Wäsche der Wache zu waschen. Wir waren rausgekriegt, dass meine Mutter die Wäscherei hatte. Eines Tages habe ich was kaputt gerissen auf diesem Waschbrett. Haben Sie sowas gesehen, mal dieses Waschbrett? Gewähltes Blech. Und wurde bestraft, über einen Tisch gespannt, Hände und Füße zusammengebunden, Hose runter. Und sollte 25 am nackten Hintern bekommen. Ich sollte mitzählen, bei 8 war ich weg, in Ohnmacht gefallen. Und dann aufgewacht durch eine Britze, konnte nur auf dem Bauch liegen in den nächsten Tagen, bis Schorf die Wunden bedeckt hat.
Die Kinder jetzt ohne Telefon.
Und dann eines Tages wurden wir aufgefordert, runterzukommen, wurden zum Zug gebracht, diesmal in Personenwagen. Und der Zug setzte sich ab. Nach ein paar Stunden langsamer Fahrt hörten wir Motorgeräusche bei unseren Köpfen. Dann Explosionen, der Zug ist stehen geblieben, Lok beschädigt. Wir wurden rausgetrieben aus dem Zug und rauf und runter Hügel und Wald, das war hinter Donaueschingen im Schwarzwald. Nach einiger Zeit langsam gehen, verschwanden die heftige Gruppe vor uns, hinter uns auch keine. Und auf einmal, unsere große Überraschung, war die Wache weg. Und zu unserem Erstaunen sahen wir im Gebüsch Uniformteile, Jacken mit dem Doppelblitz und Mützen mit dem Totenkopf. Wir haben uns auch in die Büsche geschlagen und abgewartet, aber da hörten wir Schüsse. So schwach ich war, war ich noch ein bisschen gelenkig, auch noch heute bin ich noch gerade mit meinen fast 97 Jahren. Haben mir geholfen, die Freunde, dann 8 Personen uns abgesetzt haben, hochgeholfen am Baum hochzuklettern. Ich konnte das Tal runterschauen und sah, dass Leute herangetrieben wurden, den Zug wieder. Und eine neue Lokomotive kam an, von links, also vom Osten, angeschlossen. Der Zug ist nach dem Osten abgefahren. Der Plan war, den Zug mit Insassen in den Bodensee zu drängen. Aber es hat nicht geklappt, hat nicht gelungen. Und dann sind wir gegen Morgen haben abgewartet, in die gegengesetzte Richtung gegangen und kam an unterwegs. Ein Erlebnis, da kam es auf einmal ein großes Auto mit der Kurve im Wald. Und da saß auf der Plattform an einem Maschinengewehr ein schwarzes Gesicht mit einem weißen Kopfbedeckung, ein Turban. Wir sind in den Wald gesprungen, wusste nicht, was das ist. Da hörte man einen Schuss Da kamen wir raus, Hände hoch. Da kam uns ein hochgewachsener Soldat entgegen, eine andere Uniform. Mit kurzen Ärmeln, das Hemd, mit einer Pistole auf uns gerichtet. Als er näher kam, haben wir gezeigt, K, L und auf dem Kopf. Um uns zu kennzeichnen, haben wir mit der Haarschneidemaschine einen Streifen rausgeschnitten, um zu zeigen, dass wir Häftlinge sind. Wir nannten das die Läusepromenade. Als er näher kam, das gesehen hat, da sehe ich ihn wirklich buchstäblich, wie er die Pistole hochwirft, den linken auffängt, streckt die Hand aus, comment ça va, und sagt, geht in diese Richtung, das sind die unseren da. Und da kamen wir an eine Ortschaft, das dann Donau erschien. Stadt menschenleer, wo sie hingekommen, weiß ich auch nicht. Da sah ein Gasthof zur Sonne, da reingegangen. Und da habe ich die gewarnt, meine Kameraden, etwas von einem künftigen Beruf als Arzt. Wenn wir Essen finden, bitte vorsichtig essen. Wir sind nicht daran gewöhnt, kann man schaden. Ich habe Mehl gefunden, Wasser aufgewärmt, aufgekocht, bisschen Salz und damit. Und die erste Nacht, ich konnte nicht schlafen in diesem weichen Federbett. Erst als ich mich auf den Fußboden gelegt habe, konnte ich einschlafen. Nach einigen Tagen kamen Gerüchte auf, dass der Wehrwolf in den nächsten Ortschaften einige Überlebende getötet haben. Haben sich die meisten meiner Freunde abgesetzt, wo sie gegangen sind, weiß ich auch nicht. Aber ich fühlte mich schlecht, hatte Fieber, ging zum französischen Armeearzt, und das waren Franzosen, die Langeöschingen befreit haben. Da hat die Diagnose Fleckfieber gestellt und mich eingewiesen ins Krankenhaus. Nach einigen Wochen, denn es war schon Vorsommer, Juni, bin ich entlassen worden. Ich habe kein Bild von diesem Krankenhaus, nichts. Mit einem Zettel, dass die Person, die den Namen, Geburtsort und Alter angegeben hat, so und so, ist wegen Fleckfieber behandelt worden und gesund entlassen. Da stand ich da vor dem Eingang zum Krankenhaus. Wo soll ich gehen? Runter zur Stadt, zur Polizei und sagen, tut was mit mir. Ich hatte keine Ahnung. Keine Menschen in der ganzen Welt, an denen ich wenden konnte oder in denen ich wusste, dass mir nahe steht. Und da kam jemand, ein älterer Herr vorbei, irgendwie hat er erraten, wie ich bin, als ich Überlebende bin von Konzentrationslager, und sagte, du, in der nächsten Ortschaft gibt es eine Gruppe deinesgleichen. Und wieder mein guter Stern, als ich da ankam, waren sie gerade dabei, am nächsten Tag nach Konstanz sich zu begeben, weil sie gehört haben, dort gibt es schon mehrere Überlebende, eine Organisation, also der Anfang eines Weges zurück zum Leben. Haben sich Fahrräder besorgt, sollten zum Zug, haben mich mitgesteppt auf dem Gepäckrahmen, auf Gepäckträger oder auf dem Rahmen. Und dann im Zug, der Schaffner, die haben nur gesagt, wir sind Überlebende vom Konzentrationslager, da brauchen wir keine Fahrkarten zu. Wir hatten auch kein Geld, keine Dokumente. In Konstanz bin ich zum Arzt gegangen, um zu kontrollieren nach diesem langen Aufenthalt in Donaueschingen im Krankenhaus. Er hat mich eingewiesen zur Kur, zur Erholung im Sanatorium, im frühen Hotel an der Halbinsel Reichenau. Und dort war eine große Bibliothek. Da habe ich die ganze freie Zeit außer Essen und Schlafen deutsche Bücher gelesen. Aus dem Jiddisch konnte ich den Inhalt verstehen. Lesen konnte ich ja, die Buchstaben zusammensetzen. Da habe ich mir eine passive Kenntnis der deutschen Sprache angeeignet, aber sprechen konnte ich nicht.
Wissen Sie noch, welches Buch Sie da gelesen haben?
Alles, was bedruckt war, für mich lesbar. Aber vor allem Abenteuerbücher und Geschichtsbücher. Also noch im Polnischen, also Cowboy-Filme, und wir haben gespielt mit Jungs. Als ich so belesen war, war ich so eine Art Anführer für die Bande auf unserem Quartier und gekämpft, Fight gehabt mit dem Jugendbande aus der anderen Quartier. Und dann pflegte ich meine Freunde in Konstanz zu besuchen. Es gab so einen Shuttle von der Halbinsel Reich hinauf. Und dieses Tages saßen da zwei junge Frauen. Als ich mich vorgestellt habe, riefen sie aus Weintraub. Die kommen aus Bergen-Belsen, die suchen nach Verwandten. Ich war nur diesen Tag auf der Durchreise. Einen Tag früher oder später hat sie sich nicht getroffen. Wir haben nur drei Mädchen aufs Lodge getroffen, auch Weintraub, Lola, Franka, Mala, meine Schwester. Aber ich habe Wiedersehen, nein, nicht auf Wiedersehen, ich habe gesagt, Farewell, Sanatorium. Ich habe einen Weg gemacht, 5 Tage gedauert mit Autostopp, mit Zügen, war kein normaler Verkehr, noch nicht eingerichtet, im September 1945. In Celle angekommen, mich durchgefragt, wie kommen alle nach dem früheren Lager, jetzt die Pi-Lager Bergen-Belsen. Sagten sie, auf diesen kleinen Platz da kommen, lasst auch das Shuttle hin und her. Ich ging dahin, hatte ja kein Gepäck, hatte ein bisschen Kleidung auf meinem Körper. Und da hilft mir jemand rauf auf die Plattform. Schaut mich an und rief aus, du lebst. Ein ferner Verwandter hat mich erkannt und erzählte mir, du, ich muss vorausgehen, meine Schwester vorbereiten, denn wir sitzen in Trauer seit einigen Tagen, haben von einer sicheren Quelle einen Freund der Familie, der mich in Auschwitz-Birkenau im Block Nummer 10 gesehen hat und war Zeuge wie der ganze Gruppe in diesem Block als arbeitsunfähig in die Gaskammer gebracht wurde. Und er hat mich unter diesen Jungs da gesehen. Er hatte keine Ahnung, wie es mir gelungen ist, wie er beschrieben hat, Auschwitz zu entkommen. Und die große Freude, können Sie sich denken, den totgeglaubten Bruder, den einzigen Bruder der Jüngsten in der Familie wiederzutreffen. Und das war schon wirklich schon ein bisschen Schulgang, eine Art provisorische Schule. Es hat sich unser angenommen, die Soldaten aus der englischen Armee, aus der Jewish Brigade. Das waren Juden aus Palästina. Die haben eine Brigade gebildet und an Seite der englischen Armee die Nazis zu bekämpfen. Und die haben uns ein bisschen unterrichtet. So, um eigentlich mehr als Zeitvertreib. Hauptbeschäftigung war für die meinesgleichen der Schwarze Markt, aber das lag mir nicht. Und da wollte ich weiterbilden. Die nicht angefangene, kann man nicht sagen unterbrochene, nicht angefangene Mittelschule, Ausbildung, Gymnasium, hat mir gefehlt. Aber die Besatzungsmacht in der britischen Besatzungszone Niedersachsen hat angeordnet, dass jede Hochschule sollte einige Plätze freihalten für DPs, Displaced Persons, also Überlebende. Ich ging zur Kulturattaché der englischen Armee in Bergen-Belsen und sie hatten sowas erledigt. Ich habe den Schein hier. Ja. Ich auf Englisch. Verzeichnen Sie mir einen Platz an der medizinischen Fakultät der Universität in Göttingen gesichert ist. Und oben steht das Datum. Können Sie das lesen, das Datum?
11. November 46, oder?
1. November. Und in diesem Jahr, am 11. November 2022, bin ich in Göttingen und bin in der Aula und berichte über mein Leben und das schließt sich der Kreis nach 76 Jahren.
Haben Sie in der ganzen Zeit ein persönliches Wunder erlebt?
Ein was?
Ein persönliches Wunder?
Das war für mich das Wunder, war, dass ich da einen langen Gespräch mit dem Rektor der Göttinger Universität, Professor Hermann Rhein, Physiologen, der mir ruhig und gutmütig lange und unermüdlich versucht auszureden, begründet, junger Mann, ist es nicht schade um Ihre Zeit? Es gibt doch keine Möglichkeit, dass Sie nach 6 Jahren Grundschule und diesem furchtbaren 5,5 Jahre Krieg wagen können, ein Studium in fremde Sprache Medizin anzufangen. Aber ich war so dumm, so naiv, so beschämt. Ich hatte nicht genug Fantasie, mir vorzustellen, was ich da vorhabe.
Was man alles machen muss.
Sonst hätte ich das nicht getan. Heute sage ich, wie wirklich, wie kann man sowas nicht denken überhaupt? Aber hat schließlich nachgegeben, ich habe ein Schreiben bekommen von dem Dekanat, eintragen für ein Semester. Sollte ich gegen alle Erwartungen Prüfungen ablegen von allen Fächern in diesem einen Semester, da wird er weitersehen. Und Miraculum, Miraculum, ich habe es geschafft. Mhm. Ich konnte weiter studieren. Aber nach dem 4. Semester bekam ich einen Brief vom Dekanat. Sie bereiten die Liste für die Kandidaten zum Physikum, also Halbdiplom, Übergang von den vorklinischen Fächern zum Klinikum und Patienten zu arbeiten. Und sie können mein Abitur nicht finden. Da habe ich sie aufgeklärt, dass es unmöglich ist. Es ist, etwas zu finden, was nie existiert hat. Das war vor Sommer 1948, nach der Währungsreform, Wirtschaftswunder. Und wir Belebenden waren nicht mehr wie IP, Very Important Persons. Keine Rücksicht, ich sollte die Uni verlassen. Kann ich, ohne Abitur kommt sich in Frage, dass ich weiter studiere. Trotz dass ich jeden Semester habe ich 30 Prüfungen abgelegt, um gebührenfrei weiter zu studieren. Ich hatte ja kein Geld. Da fragte ich, gibt es überhaupt keine Möglichkeit? Er sagte, abstrakt schon, denn es gibt junge Deutsche, die aus der Kriegsgefangenschaft gekommen sind, die nach Goebbels Erlass alle Hochschulen zu schließen, 1943, als er den totalen Krieg ausgerufen hat. Die wollen auch ihre Ausbildung nachholen und ihr Abitur für dieses möglich, ohne in die Schulbank zurückzukehren, nur zur Prüfung anzutreten, Abiturprüfung. Aber da muss man die Erlaubnis bekommen vom Kultusminister in Niedersachsen, in Hannover. Habe ich geschrieben, positive Antwort bekommen und konnte im Oktober 1948 nach Hannover fahren, in der Humboldt-Schule, 4 Tage schriftlich. Nach einer Woche, die habe ich bestanden, nach einer Woche an einem Freitag alle 8 Fächer mündlich. Auch bestanden. Ich konnte stolz nach Hause kommen und unserem ersten Sohn Michael, der wird jetzt 75 im Januar, 48 geboren.
Auch im Januar geboren wie Sie?
Mein jüngster Sohn auch am 2. Januar. Und der mittlere Sohn am 25. Dezember. Alles um diese Zeit. Und da konnte ich weiter studieren. Bis die jüdische Gemeinde in Göttingen erfahren hat, dass ich eine Deutsche geheiratet habe. Und nicht nur geheiratet, auch einen Sohn mit ihr habe. Und das war zu dieser Zeit noch nicht populär. Und da haben sie von der Beitragshilfe gestrichen. Da stand ich da ohne Mittel, mit Frau und Kind. Da ging ich zur polnischen Konsulat und da sagte ich, ich will zurück nach Polen, denn ich habe Frau und Kind und studiere hier. Ich kann nicht meine Schwester sagen. Meine große Schwester war Vorsteherin in einem jüdischen Waisenhaus in Ochmissen bei Lüneburg. konnte man nicht erwarten, dass sie nicht. Inzwischen sind sie auch ausgewandert nach Israel, 49. Und das war 48. Und da habe ich ein kleines Stipendium bekommen, 250 D-Mark für meine Familie. Und da habe ich auch damit die halbe Hochschul-FDJ-Gruppe, wo ich Organisationsleiter war. Ich war auf der KPD zu dieser Zeit, meine Sturm-und-Drang-Periode.
Die Sturm-und-Drang-Periode.
Ja, das war die Ideologie, die Partei, die Ideologie, die versprach Gleichheit. Und Brüderlichkeit und als Menschen wie andere betrachtet zu werden. Und dann habe ich schon die Augen aufgemacht, als ich nach oben kam. Das ist nicht das, das war eine Utopie. Die Wirklichkeit war ganz anders. Die sowjetische Wirklichkeit war ganz anders.
Wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? Hat die auch Medizin studiert?
Sie hat sich hat klassisches Gymnasium in Berlin absolviert, angefangen, slawische Sprachen zu studieren. Und 1943 als Schaffnerin eine Straßenbahn in Königsberg eingesetzt. Dann hat sie für die Wehrmacht gearbeitet als Übersetzerin, hat Briefe der russischen Gefangenen nach Hause als Deutsche übersetzt. Und nach dem Kriege, die wurden ausgebombt, der Vater war Drogist, hatte Drogerie in Berlin, ausgebombt und zurück in die Heimat, zurück in Hessen, zwischen Kassel und Marburg. Weidenhausen, Kreis Biedenkopf, da ist der Michael, der älteste Sohn, geboren. In diesem kleinen weder Dorf noch Städtchen, etwas dazwischen. Und da ging es, konnte ich einigermaßen waren sehr bescheiden. Ein Stück Brot, eine Suppe, ein paar Hosen kaufen, nur ein Luxus war ein Fahrrad, um von Hölzberger Landstraße in Göttingen zum Klinikum zu fahren. Und dann bin ich nach Polen gekommen, Studium beendet. Aber meine Frau hat keine Einreiseerlaubnis bekommen, Frau und Kind, von der polnischen Regierung. Nach vielen, nach einem halben Jahr Bemühen im Außenministerium habe ich endlich ein Einreisevisum erkämpft sozusagen. Sie glaubten, sie erweisen den großen Dienst, die Deutsche und den, das Kind loszuwerden. Aber ich habe ihnen erklärt, dass ich für meine Frau, also sie hat sich umgeschaut nach jemandem, der Polnisch mit ihnen konversieren kann. Und ich suchte jemanden mit Deutsch, der mir Deutsch beibringen kann. Wir haben uns getroffen bei einem Volksdeutschen, rein zufällig. Und die Zusammenarbeit war sehr fruchtbar. Drei Söhne sind da entstanden. Wir haben 47 geheiratet. Auch ein zum Teil unangenehmes Erlebnis. Ich musste Wassermannproben machen, dass ich keine Syphilis habe. Die Deutschen mussten nicht, aber ich musste das im Standesamt vorzeigen, dass ich Syphilis nicht habe.
Das habe ich noch nie gehört. Musste man dann zum Test gehen, dass man heiratet?
Ja, das war, wir Ausländer müssten das machen, Deutsche nicht.
Unglaublich.
Und dann unsere Hochzeit, wir hatten keine Zeugen, also nach dem Standesamt, sie wohnte noch in der Schillerstraße, ich wohnte noch im Studentenheim, Nikolausberger Weg 22 in Göttingen, ein polnisches Studentenheim. Ein sehr bescheidenes. Und der einzige Zeuge war ihr Professor, Professor Braun, Slavist, der Adenauer Dolmetscher war in Moskau, der Adenauer. Und dann sagten sie, ja, wir brauchen zwei Zeugen. Auf die Straße gegangen, jemand angehalten, einen Menschen gefragt, haben Sie 5 Minuten Zeit, worum geht es? Nur dabei sein, unterschreiben, dass sie Zeuge sind bei der Hochzeit mit meiner Frau heiraten. Okay, das wird das dann verschwunden. Und wir haben keine Ringe gehabt, denn nach dem kleinen, der kleinen Verspeisung, kleinen Fest, haben sie den Tisch doch ausgeschüttet mit den Ringen, auch weil sie eng waren, nicht bequem waren. Und seitdem haben wir beide keine Ringe. Also Katja ist dann nach Polen mit Michael gekommen, hat sofort Arbeit bekommen im Verlag, Buch, mit der Broschüre Ein Wissen, Książka i Wiedza, Buch und Wissen, hat die Redaktion der Zeitschrift Polen, eine grafisch sehr gute Zeitschrift in vier Sprachen, ich bin noch Russisch, Französisch und Englisch. Und die hat die deutsche Redaktion übernommen, war eine Übersetzerin, Bücher übersetzt und hat sie sehr gut gehabt. Also sehr kurz nach ihr angeguckt, konnte sie arbeiten.
Ich habe auch gelesen gehabt, dass sie über diesen Herrn, der im Warschauer Ghetto mit den, wie hieß der nochmal, hat sie auch das Buch übersetzt von ihm, der mit den Waisenkindern,
Janusz Korczak,
genau.
Aus dem Warschauer Ghetto.
Genau, da habe ich gelesen, dass sie das auch übersetzt hat.
Ja, und die Bücher ihrer Übersetzungen wurden erschienen auch in die Waldstein Verlag in Göttingen, das ist auch Wanderheck und Rupprecht in Göttingen. Die haben in den 70er Jahren die Bücher publiziert, verlegt und die Bücher haben 1972 den Friedenspreis der deutschen Buchhändler bekommen. Nach dem Tod leider von Korczak sowieso, der mit seinen anvertrauten Kindern in den Tod gegangen ist. Aber meine Frau ist nach einem Jahr nach der Migration, als ich nach meiner Dissertation, nach der Promotion, habe ich mich erworben, eine Oberarztstelle in einem Kreiskrankenhaus auch bekommen. Da kamen die drei besten Jahre meines Arbeitslebens. Ich hatte endlich freie Verfügung und Befugnisse über meinen eigenen Arbeitsplatz, konnte so die Arbeit einrichten nach bestem Ermessen, alle Fehler meiner Vorgesetzten zu vermeiden und die besten Jahre meines Lebens. Bis das Jahr 1968 eine von oben gesteuerte antisemitische Welle entfacht und da bin ich brutal aus der Arbeit geworfen worden. Im Februar 1969. Wir Juden konnten damals Polen verlassen. Es war also offen gestellt, die Grenze geöffnet für uns unter der Bedingung, durch die holländische Botschaft ein Visum nach Israel zu bekommen. Und da konnten wir ein Ausreisedokument, ein Stück Papier, und den Stand der Bürger so und so darf die Grenze in eine Richtung beschreiben. Nachdem uns die Staatsangehörigkeit abgenommen wurde. Das war die Bedingung, so einen Schein zu bekommen.
Unglaublich, also ein zweites Mal sozusagen die Heimat verloren.
Ja, also zum dritten Mal von neuem anfangen müssen. Und dann habe ich überlegt, ich hatte drei Söhne, ich war, kann ich sagen, eigensüchtig oder egoistisch, aber ich habe mir überlegt, unsere Familie hat genug an Leiden und Opfer gegeben, von, als ich nach vielen, vielen Jahren angefangen habe, mich für die Geschichte der Familie, ich nehme das Wort Stammbaum nicht gerne im Mund, klingt ein bisschen zu. Arsch.
Verstehe ich, weil das ja damals geprüft wurde, der Stammbaum, um zu schauen.
Da habe ich zusammengezählt 80 Mitglieder unserer Familie, also Geschwister meiner Eltern und meiner Cousins zusammen, überlebt haben 16. Also 4 von 5 sind umgebracht worden, nur 1 von 5 hat überlebt. Da sage ich, dachte ich mir, Israel bedeutet, dass meine 3 Jungs eher früher als später in die Armee gehen müssen. Und das Land ist in dauerndem Kriegszustand, umgeben, umringt von feindlichen arabischen Staaten. Ich habe genug an meine Familie Opfer gezahlt. Also ich will nicht nach Deutschland zurück, trotz deutscher Frau, trotz deutschem Studium. Und auch deutschem Abitur wollte ich nicht, habe ich das neutrale Schweden gewählt. Und das deutsche Abitur, als ich sie da ein Tour gemacht habe, wie ich geschrieben habe, also konnte ich weiter studieren. Aber ich dann, nach diesem kleinen Stipendium, ist ein bisschen chaotisch in der Reihenfolge, kam das Jahr 1950, Herbst, Oktober und der Koreakrieg. Und da Polen als Sowjetsatellit sozusagen mit gegangen ist, auf die Seite des Nordkorea gestellt, da wurden alle Konsulate im Westen geschlossen. Der Oststaat. Also mal Geld gebe, die 250 Mal sind verschwunden. Und da habe ich mich gemeldet und bin nach Hause gefahren. Wie beschrieben. Also ich bin von den Nationalsozialisten, dann von meinen eigenen und dann von Polen Schlimmes erfahren habe. Ohne zu vergleichen. Aber ich bin, es gibt diese russischen Puppen, aber auch deutsche gibt es, Stehaufmännchen. Mhm. Ich bin Stehaufmännchen.
Lass mich nicht. Ich wollte Sie gerade fragen, wie man es schafft, in diesen Jahren voller Leid, Hunger, aber, Krieg, aber wieder, immer wieder neu anzufangen.
Lieber Raffaella, ich darf Raffaella sagen.
Gerne, ja.
Es sind ja nur etwa 5% meines Lebens. Mhm. 5,5 Jahre. Mhm. Und Lebenswillen und Lebensfreude und Lebensbejahung sind für mich auch Motive meines Seins. Mhm. Ich bin ein unheilbarer Optimist. Ich glaube an Menschen. Lasse mich lieber enttäuschen, als im Voraus misstrauisch zu sein gegen den Menschen. Mhm. Und jetzt, so stehe ich jetzt da. Im Januar werde ich 97. Ich habe das Glück, einen Arzt zu haben bei mir, around the clock, Tag und Nacht, mich selbst. Ich befrage mich morgens, nehme Diagnose auf, gebe mir eine Behandlung, ein sehr guter Patient für diesen Doktor. Also ich habe eine gute Familie. Nach 6 Jahren habe ich Eva Maria, die heute mit mir da ist. Hoffentlich kommt sie bald, ist in der Stadt. Wir haben eine wunderbare Tochter zusammenbekommen, die heißt nach unserem Vornamen Eva Maria und Leon E. Emil, heißt sie Emilia.
Ja, das ist toll.
Ist die einzige von meinen Kindern, die in meine Spuren gegangen ist, ist Frauenärztin, Geburtshelferin, wird jetzt am 2. Dezember ihre Doktorarbeit verteidigen.
Wie alt ist sie jetzt mittlerweile?
Bitte?
Wie alt ist die Tochter?
45 geworden. Mhm. Ich habe meine Promotion gehabt mit 40 Jahren, 1966, aber sie wird jetzt in diesem, ist im Juli geboren, 45 geboren. Hat zwei wunderbare Töchter und sie ist die einzige in der Familie, die jüdische Tradition weiterführt.
Mhm. Wohnen Ihre Söhne auch in Schweden?
Ja, alle drei. Der älteste Sohn war... Ist in verschiedenen, war in Deutschland, die Deutsche Bank bei Frankfurt gearbeitet, dann nach dem Ruhestand getreten mit 65, nach ein paar Monaten ein Angebot bekommen zu Credit Suisse bei Zürich. Und jetzt seit einigen Jahren ist er zurück in Schweden, hat ein Haus gekauft in Pippi Longstrumpf Land und ist glücklich, ist zufrieden, seine tausende Bücher. Tausende Musikaufnahmen. Ich dachte, das Beste, was mir ist, ist in der Badewanne ein Whisky, Musik, ein Buch zu lesen. Hat immer in allen Taschen ein Buch. In allen Lebenslagen hat er immer
ein Buch dabei.
Bei mir. Ja. Ist mit 3 Jahren nach Polen gekommen, mit 3 Jahren in Deutschland. Und er kam nach Hause und sagte: Papa, da stimmt doch etwas nicht. Sie schreien mich nach Jude und der andere schreien nach mir Hitler. Weil sie erfahren haben, ich aus Deutschland und blond. Mhm. Hitler, das kann doch nicht stimmen, kann doch nicht Jude Hitler sein.
Rückblickend mit all Ihren Erfahrungen und Lebensweisheiten, was würden Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
Das ist die einzige Möglichkeit, eine Geisteswandlung herbeizuführen, weil das Schlimmste ist heutzutage, dass es Verneine gibt, die es wagen zu verneinen, dass das stattgefunden hat. Und das Zweite ist die Menschen, die sich heute Nazi nennen. Und auch in Polen, wo es keine Familie gibt, die nicht von Nazis gelitten hat, dass heute Nachkommen von Nazis ermordeten Leuten sich Nazis nennen, weil sie von diesem NSDAP und das erste Wort im National nennen sich Patrioten. Und das ist ja das. Also man kann nur versuchen, bei den Kindern anzufangen, sie zu beeinflussen, im demokratischen Sinne zu erziehen. Vor allem sage ich Ihnen, die moderne Wissenschaft hat, wie es aussieht, unzweideutig festgestellt, dass unser Erbgut, DNA, hat bewiesen, dass es keine Menschenrassen gibt. Es gibt nur eine Menschenrasse, Homo sapiens. Also damit ist gesagt, dass die ganze Rassenlehre auf falschen Prämissen beruhte und falsch war. Die Theorie, die Ideologie, die darauf baute, auf die Rassenlehre, die war völlig falsch. Und im Namen dieser falschen Lehre wurden Millionen und Abermillionen ins Leben gebracht. Als Nichtmenschen gestempelt wie Roma, Jehovas Witwen, Juden, slawische Völker und so weiter. Das ist eins. Und zweitens sage ich, als Arzt bin ich Chirurg, wenn ich operiere und Skalpell an die Haut ansetze, dann ist es zu 100%, dass wie auch die Farbe der Haut ist, das Gewebe unter der Haut ist identisch bei allen operiert. Und das überzeugt die Kinder. Und zum Dritten sage ich, wir sind als Menschen geboren, bleibt Menschen und stirbt als Menschen. Nicht ungeheuer, die andere Menschen sehen wollen. Denn wie in meinem Motto steht, Konflikt lösen, durch Töten ist keine Lösung. Nur guter Willen und Bereitschaft zu Kompromissen kann helfen, Konflikte zu lösen. Und dann zum Abschluss, das Besondere vom Holocaust ist das Einmalige, denn viele Elemente vom Holocaust sind nie bisher in der Geschichte vorgekommen. Wie industrielles Töten am laufenden Band, wie Auswerten von Körperteilen der Gemordeten, industriellen Auswerten. Und darum ist das einmalig und vergessen wäre, die Menschen noch einmal zu töten. Nie vergessen das. Damit schließe ich ab.
History Wissen, das Ghetto Litzmannstadt. Das sogenannte Ghetto Litzmannstadt oder auch Ghetto Lodz war im Zweiten Weltkrieg in Polen während der deutschen Besetzung von 1939 bis 1944 ein Sammellager, also ein jüdischer Wohnbezirk oder auch Judenghetto genannt, des NS-Staates. Es war das am längsten existierende nationalsozialistische Ghetto und nach der Zahl der Gefangenen, nach dem Warschauer Ghetto, das zweitgrößte in Polen. Die Stadt Lodz war im April 1940 nach dem früheren General- und NSDAP-Reichstagsabgeordneten Karl Litzmann in Litzmannstadt umbenannt worden. Es diente wie auch die anderen NS-Ghettos vor allem als Zwischenstation vor der Deportation in die deutschen Vernichtungslager wie Kulmhof, Auschwitz II, Treblinka oder Sobibor. Mit Ausnahme Warschaus lebten in keiner anderen Stadt Europas vor dem Zweiten Weltkrieg so viele Juden wie hier in Lodz. Die etwa 223.000 Juden stellten ein Drittel der Einwohner der damaligen Textilmetropole dar. Davon wohnten bereits vor dem deutschen Überfall auf Polen und vor der Errichtung des Ghettos rund 62.000 Juden im Lodzer Armenviertel bei Luti unter sehr widrigen Umständen. Die Infrastruktur war schon vor der Ghettoisierung in einem beklagenswerten Zustand. Hier standen überwiegend einstöckige Holzhäuser, die größtenteils über keine Gas- oder Stromversorgung verfügten. Rund 95% der Gebäude waren ohne Toiletten, Wasser oder einen Kanalanschluss. Am 2. November 1939 besuchte Goebbels Lodz und hielt hier in seinem Tagebuch fest. Zitat: Fahrt durch Lodz mit Besichtigung des Judenviertels Baluti. Wir steigen aus und besichtigen alles eingehend. Es ist unbeschreiblich. Das sind keine Menschen mehr, das sind Tiere. Das ist deshalb auch keine humanitäre, sondern eine chirurgische Aufgabe. Man muss hier Schnitte tun und zwar ganz radikale. Sonst geht Europa einmal an der jüdischen Krankheit zugrunde. Fahrt über polnische Straßen. Das ist schon Asien. Wir werden viel zu tun haben, um dieses Gebiet zu germanisieren. In Lodz herrschen noch tolle Zustände. Die Judenplage wird allmählich unerträglich. Dazu regieren so ziemlich alle Stellen gegeneinander. Warum nur muss dieser Dreckhaufen eine deutsche Stadt werden? Das ist eine Sisyphus-Arbeit, Lodz germanisieren zu wollen. Und wir hätten diese Stadt so gut als Abladeplatz benutzen können. Nach dem Besuch des Propagandaministers teilt die Lodzer Zeitung am 16. November 1939 als amtliches Mitteilungsblatt der deutschen Militär- und Zivilbehörden die Einführung eines Kennzeichens für die jüdische Bevölkerung bestehend in einer 10 cm breiten gelben Armbinde mit. Im Februar 1940 erklärt der Polizeipräsident von Lodz, der SS-Brigadeführer Johannes Schäfer, die im Norden der Stadt gelegenen besonders rückständigen Viertel Baluti, Marysyn und Stare Miasto, also die Altstadt, per Verordnung zum Ghetto. Alle nicht-jüdischen Bewohner hatten den Bereich bis zum 30. April des Jahres zu verlassen und gleichzeitig wurden zu den bereits ansässigen 60.000 Juden weitere 100.000 Lodzer Juden per Zwang einquartiert. Das neue, etwa 4 Quadratkilometer große Judenghetto wurde mit Stacheldraht und Mauern versehen, wozu teilweise auch ganze Straßenzüge abgerissen wurden. Von nun an war es den Juden bei Todesstrafe verboten, ohne Erlaubnis das Ghetto zu verlassen. Für die Kontrolle der Einhaltung dieses Verbots sorgten an der Grenze des Ghettos in Wachtürmen postierte bewaffnete SS-Wacheinheiten. Von Anfang an waren die Lebensbedingungen im Ghetto unmenschlich. Die Bewohner litten unter Unterernährung, starben massenhaft an Krankheiten oder erfroren im Winter. Teilweise starben sie auf offener Straße. Von der SS wurden immer mehr Menschen wegen ihrer Zurechnung zum Judentum, vor allem aus Westeuropa, in das KZ-Stammlager Ghetto Litzmannstadt deportiert. Zwischen 1940 und 1944 starben etwa 43.441 Personen innerhalb des Ghettos. Im Mai 1941 gab es rund 20.000 Tuberkuloseinfizierte. Die Nationalsozialisten sahen in Menschen hier lediglich Menschenmaterial mit sehr großem Arbeitspotenzial, das sie bestmöglich ausbeuten wollten. Zu den Großkunden, die im Ghetto sehr billig produzieren ließen, gehörten unter anderem die Unternehmen Josef Neckermann und Heinrich Leineweber. Vor allem Soldatenuniformen, Stiefel, Waffenteile und Munition wurden im Ghetto Litzmannstadt gefertigt. Durch ihre kriegswichtige Tätigkeit hofften viele Juden, der Deportation entrinnen zu können. Im Ghetto Lodz gab es auch wie in Warschau einen sogenannten Judenrat. Eine der aufgezwungenen Aufgaben des Judenrates war die Zusammenstellung der Listen für die kommenden Transporte, denn diese betraf unmittelbar die Ermordung der eigenen Glaubensbrüder und Schwestern. Zwar gaukelten die Nationalsozialisten den Juden immer noch vor, sie würden im Osten zu Arbeitseinsätzen herangezogen, doch keines der Mitglieder des Judenrates glaubte diese Lügen. Dem Judenrat wurden von den Besatzern bestimmte, meist wöchentliche Quoten auferlegt und diese musste man strikt einhalten. Der Leiter des Sammellagers oder des Ghettos war seit Mai 1940 Hans Bikow. Heydrich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, ernannte ihn am 1. Mai 1940 zum Leiter der Ernährungs- und Wirtschaftsstelle Ghetto. Bibo waren die 250 Mitglieder der deutschen Ghettoverwaltung sowie der Judenrat im Ghetto Lodz unterstellt, der direkt an ihm richten musste. Bibo konnte nach Kriegsende zunächst in Deutschland untertauchen, wurde aber 1947 verhaftet. Nachdem ihn die Alliierten an Polen ausgeliefert hatten, wurde er am 30. April 1947 in Lodz zum Tode verurteilt und dort am 23. Juni 1947 hingerichtet. Im Jahre 2005 wurde auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs eine Holocaust-Gedenkstätte eingeweiht. Von dieser Bahnstation wurden in der Zeit vom 16. Januar 1942 bis zum 29. August 1944 mehr als 150.000 Juden in die Vernichtungslager Kulbhof und Auschwitz transportiert. Die Gedenkstätte umfasst das hölzerne Bahnhofsgebäude, in dem ein Museum eingerichtet wurde und einen originalgetreuen Zug der Reichsbahn, Grabsteine und Gedenktafeln sowie einen Tunnel. Damit wird der Weg in die Vernichtungslager symbolisiert. Die Begegnung mit Leon Weintraub hat mich nachhaltig sehr berührt. Ich durfte mit ihm und seiner Frau anschließend noch zum Abendessen gehen und noch den Menschen hinter dem Zeitzeugen kennenlernen. Leon sieht es als eine Verpflichtung, dass das, was geschehen ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Er meint, dass das Schlimmste wäre, was man den Ermordeten als Nachklang geben könnte, wäre das Vergessen. Somit trägt jeder von euch einen Teil dazu bei, seine und viele andere Geschichten am Leben zu erhalten. Besonders beeindruckt hat mich Leons Fähigkeit, weiterhin, wie er selbst sagt, ein hoffnungsloser Optimist zu sein. Lieber wird er von Menschen enttäuscht, anstatt ihnen von Anfang an zu misstrauen. Leon wollte aus seinem Leben mehr machen, als, wie er sagt, nur ein leidender Häftling zu sein. Sein großes Ziel war es, Medizin zu studieren. Er wollte Arzt werden und Menschen helfen. Das ist ihm auch viele, viele Jahre lang gelungen. Leon lebt mit seiner Frau in Stockholm in Schweden. Deutschland gegenüber hat er sich wieder öffnen können. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mit ihm hier in München zu sprechen. Eines seiner Zitate ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Wir alle werden als Menschen geboren und ich hoffe, wie ich den Schülern sage, dass ich Mensch bleibe. Wir alle werden als Menschen geboren und ich hoffe, wie ich den Schülern sage, dass ihr Menschen bleibt. Im Leben ist immer wichtig, etwas zu wollen, zu wünschen und danach zu streben, es zu erfüllen. Man muss Fantasie haben und Emotionen und nicht nur ein Roboter sein. Wenn auch du dir Leons Geschichte angehört hast, dann bist doch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Auch würde ich mich sehr über eine Empfehlung und eine positive Bewertung freuen. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du in den Shownotes. Nächste Woche schon erwartet dich wieder eine brandneue Folge zur Kategorie History Wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.